Hallo und herzlich willkommen zu einer Top 250 Episode. Wir sind jetzt jenseits der 100, wir schreiten voran, vielleicht kommen wir irgendwann an die 200 ran, aber bevor es soweit ist, reden wir erstmal über Vertigo. Wir haben heute zwei jetzt schon mal dagewesene Gesichter da, nämlich zum einen den Ted.
Hey, schon mal da gewesen seit letzten,
schon mal da
die,
gewesen,
die letzten
selten,
5 Jahre.
Ja. Ja. Gelegentlich, 100 Mal
und
mindestens.
Zu.
Ab und zu. Und die Lara ist auch wieder da.
Hallo, zweites Mal dabei.
Hallo, zum zweiten Mal dabei und hoffentlich noch viele mehr. Wir reden heute über einen Film, den wir schon mal besprochen haben, deswegen bist du da, weil wir einen uniken neuen Take irgendwie zu diesem Film haben, gerne haben.
Zu diesem Film, der sicher noch nicht tot geredet ist.
Über den hat noch niemand jemals gesprochen.
Kein. Nee. Diese Hidden Gem aus dem
also,
Jahr
so
Nische 1958.
Einfach. Ja, 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 es ist ein alter Film, deswegen kennen ihn wenige.
Ist auch so ein ganz Vertigo. Unbekannter Director, von daher.
Ja, nee, ja, also hat
ein No-Name einfach.
No-Name.
Ja. Ja. Heathcock, ja, oder sowas.
Das ist so, bei den Cannes, die Midnight-Screenings, da sind dann Leute, die da über den reden und sagen, oh ja, der muss ja auch mal angucken. Okay, Alfred Hitchcock ist bestimmt der bekannteste Regisseur. So, vielleicht sogar tatsächlich der bekannteste Regisseur. Kann man drüber streiten. Auf jeden Fall ist Vertigo auch einer seiner bekanntesten und erfolgreichsten Filme. Und der Film wurde hier schon mal besprochen. Ich werde trotzdem nur mal einmal kurz durchgehen. Hitchcock, wie schon gesagt, sein Director, mitgespielt haben James Stewart oder Jimmy, Kim Novak, Barbara Bel Geddes, Tom Helmore, Henry Jones und viele mehr. Und er handelt von einem Kriminalinspektor, der Höhenangst hat. Der Film spielt in San Francisco, was irgendwie nicht relevant für die Handlung, aber irgendwie relevant für alle Setpieces ist. Der Inspektor mit Höhenangst bricht sich beim Sturz von einem Gebäude das Bein. Wir sind schon wieder mit einem humpelnden James Stewart, zumindest am Anfang, konfrontiert, nachdem das in
Rear Window.
Fenster zum Hof schon, yeah. Rear Window schon der Fall war. Das ist ganz witzig, wir haben den fast back-to-back angeguckt. Wir haben gemeinsam Rear Window angeguckt und dann irgendwie eine Woche später Vertigo und meine Freundin meinte dann, ist der Mann immer, hat er immer Probleme beim Gehen?
Ja, vor allem auch, weil das Set ja so
Hitchcock
ähnlich aussieht,
Stewart,
oder nicht?
Ja. Ja, es ist einfach irgendwie, ähnelt sich einfach total. Naja, aber es geht hier in eine andere Richtung. Es wird ein bisschen psychologischer, es wird ein bisschen filmnoiriger. John, Scotty, warum auch immer Scotty, vielleicht wegen seinem Akzent. Ferguson wird von seinem ehemaligen Schulfreund Gavin Elster beauftragt, dessen Frau Madeline Elster hinterher zu spionieren, als sozusagen Private Detective, weil dieser vermutet, dass sie besessen ist von dem Geist ihrer Vorfahren, was Scotty über längere Investigationen dann rausfindet. Lernt sie auch kennen, verliebt sich in sie, sie verliebt sich scheinbar in ihn, unsterblich. Und an diesem Punkt muss ich sagen, wir spoilern diesen Film aus dem Jahr 1956. 58, Entschuldigung. Sie begeht scheinbar Suizid. Scotty ist vollkommen, er kann es nicht verhindern, weil sie halt auf einen Kirchturm hochrennt und da sich runterstürzt. Scotty ist untröstlich, weiß nicht wohin, außer sich in den Schnaps flüchten. Sieht dann, während er irgendwie durch die Stadt geistert, zufällig Madeline, eine Frau, die Madeline sehr ähnelt. Sehr, 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 sehr ähnelt. Bedrängt sie, sehr unangenehm, und geht mit ihr irgendwie was trinken. Und es stellt sich durch einen Flashback aus ihrer Perspektive heraus, dass sie tatsächlich Madeline war. Zumindest die Madeline, von der er dachte, dass sie Madeline ist. Sie ist nämlich eine Schauspielerin, die von Gavin engagiert wurde, um ihn aufs Kreuz zu legen, damit er der falschen Frau hinterherläuft, um dann im entscheidenden Moment nicht auf den Kirchturm hochsteigen zu können und zu sehen, wie eine Frau, die für ihn aussieht wie Madeline, sich runterstürzt. Die echte, die Gavin loswerden wollte. Warum kriegen wir nicht so wirklich mit? Kriegen wir mit. Er hat keinen Bock auf das Unternehmen, das ihre Familie ihr hinterlassen hat.
I don't wanna do this anymore.
Er will mit seiner Geliebten frei sein, die halt eben diejenige ist, in die sich Scotty verliebt hat. Und die beiden verlieben sich ineinander und der Film endet allerdings wiederum tragisch, oder? warte mal, das Ende, ja. Das Ende ist so, dieses Hitchcock-Problem, das ist immer so abrupt, dass ich das dann immer so, warte mal, was war jetzt nochmal das Ende, was macht er nochmal am Ende, Ted, du sagtest ja.
Sie steigen dann nochmal hoch, also er realisiert, dass sie das war.
Genau.
Wegen ja. der Halskette und ja. dann führt er sie wieder zu dieser Kirche, zu dieser spanischen und dann ist er so richtig besessen, weil er halt quasi, das Puzzle klickt zusammen und er hat realisiert, was wirklich passiert ist und er beschuldigt sie. Yes. Dann zieht er sie mit hoch, dann sitzt sie bei der Glocke. Und dann kommt einfach ganz random eine Nonne, die sie halt einfach so erschrickt
right.
und sie stürzt runter. Und dann ist einfach genau. Cut to Black, einfach so sofort. Die so, oh no.
Ja, ja.
Die Nonne so, oh shit. Und dann the end.
Stimmt, genau, die Nonne. Die Nonne, die sie zu Tode erschreckt. Alright, das ist so schnell wie möglich der Plot dieses Films zusammengefasst. Lara, hattest du diesen Film schon mal gesehen? Wie fandest du ihn?
Jawohl, ich habe den schon mal gesehen, im Kontext von der Uni tatsächlich. Also so typical ist halt drangekommen, wurde durchgeschaut. Wir haben eine spezifische Szene sogar in der Prüfung dran gehabt. Und an die habe ich mich so eins zu eins erinnern können, als ich es jetzt wieder angeschaut habe. Das war ein bisschen witzig. Genereller Eindruck, ja, ich bin nicht so überzeugt davon, wie ich es gern wäre. Es hat für mich So Vertigo hat für mich so zwei, drei irgendwie so Plotholes, wo ich mir so denke, das ist einfach null logisch, dass das jetzt so ist. Und ich meine generell schöne Bilder, gell? Also schön schaut einfach immer wunderbar aus. Da kann ich absolut nichts sagen. Und auch so Sounddesign und so finde ich eigentlich alles sehr schön. So das Acting ist auch sehr intens, sehr dramatic, sehr, sehr oldschool.
Mhm.
Also overall so okay, aber wir kommen dann sicher nachher zu den Problematiken dieses Meisterwerks. Und man muss natürlich den Vertigo-Shot anerkennen für sein Debüt.
Alles klar, nice. Ted, du hast den ja auch schon ein paar Mal gesehen.
Ich habe den jetzt schon einige Male gesehen, tatsächlich. Ich habe außerhalb von meinen Obsessive Rewatches zu denen eigentlich nur die Herr-der-Ringe-Filme, die Miyazaki-Filme und Princess Bride gehören, ist tatsächlich Vertigo ist einfach mit dabei, weil ich den jetzt einfach so, ich habe den vor dem Podcast gesehen, also ich hatte ihn gesehen, bevor ich Letterboxd hatte, also sicher schon einmal Minimum davor. Seitdem ich jetzt das logge, habe ich den jetzt noch viermal gesehen. Tatsächlich jetzt in den letzten Monat zweimal, weil ich ihn vor einem Monat im Kino gesehen habe und dann nochmal vor einer Woche nochmal angeschaut habe, weil ich mir dachte, im Kino, da hatte ich eine ziemlich, also nicht eine negative Experience, aber ich dachte mir so, ich mag den um einiges weniger als letztes Mal. Und da habe ich mein letztes Review angeschaut und da habe ich genau das gleiche gesagt. Ich so, ich mag den um einiges weniger als letztes Mal. Und habe ich den jetzt nochmal angeschaut und tatsächlich bin ich dann, so habe ich mich da so ein bisschen eingependelt. Ich bin da nicht, also es ist nicht weit darunter gegangen. Ja, ich weiß nicht. Es ist ein Film, dem man halt einfach sein Alter anmerkt. Also zum einen jetzt auch, wie Lana gesagt hat, durchs Acting. Also tatsächlich ist es für mich am schwersten, da mitzugehen im Vergleich zu vielen von Hitchcocks Filmen, auch zu der Zeit. Also ich habe auch vor kurzem erst Rear Window wieder angeschaut und North by Northwest ist ja auch nicht so lange her. Und der hier tatsächlich fühlt sich nochmal einen Ticken älter an und ich weiß nicht woran das liegt. Und dann halt für mich ein großer Punkt ist halt einfach die erste Hälfte, wo Jimmy halt noch der Protagonist ist, bevor er zum Antagonisten wird, ist halt so ein bisschen meandering. Ist halt so, also im Kino bin ich so 5 Minuten weggeneckt. Und so, okay. Und ich konnte mich nicht auf Wach halten. Und jetzt habe ich dann nochmal angeschaut und habe mir gedacht, so, welche Szene habe ich denn hier verpasst? Und dann so, ja, nee, ist halt, ich weiß nicht. Es zieht sich ein bisschen, muss ich sagen. Also die Highs sind nicht mehr so high. Also ich kann immer noch alles appreciaten, also wie Lara gesagt hat. Den Score, die Musik, die Bilder, die Schauspieler, aber es hittet einfach nicht mehr so. Ich finde die zweite Hälfte dann wieder sehr gut, weil, ja, dann ist er halt sehr offensichtlich einfach ein Villain, ein richtig, richtig ekliger Villain, was halt so shocking ist jedes Mal, weil es halt Jimmy Stewart ist. Also es fühlt sich immer noch mal ekliger an, weil er es ist, weil er der Schauspieler ist, der das macht, im Vergleich zu irgendjemand anderen. Deswegen bin ich da immer so, jetzt bin ich gerade so ein bisschen iffy. Aber ja, ich habe ihn einige Male jetzt gesehen und Ja, für mich ist er einfach nicht mehr so, er gehört nicht zu den Shitshots Top-Filmen, würde ich sagen.
Wir haben Midge gar nicht erwähnt. Justice for Midge.
Jetzt wollte ich jetzt, darauf wollte ich eingehen, dann, wenn wir dann wirklich über den Film reden.
Ja, ja.
Sehr, sehr, sehr treffend auch angesichts dessen, wie der Film sie behandelt.
ja, ja. Totally.
Tja, Gott, Vertigo. Das war jetzt das dritte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Das zweite Mal, dass ich ihn auf Letterboxd geloggt habe, ist mir aufgefallen. Das erste Mal ist wohl schon sehr viel länger her. Irgendwie vergesse ich immer die Auflösung. So die Mystery, die kriegt mich einfach jetzt das dritte Mal scheinbar. So, ja, ist irgendwas mit ihr, aber was war das nochmal? Und es ist jedes Mal so, so total intrigued. Wo geht's jetzt hin mit dieser Mystery? Und dann ist es so, ich habe ein bisschen an Psycho denken müssen, was diesen Wendepunkt angeht, weil bei Psycho funktioniert er für mich auch nicht so wahnsinnig. Also funktioniert wahrscheinlich besser als hier, aber auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, boah, okay, das ist jetzt en par mit der ersten Hälfte des Films, die halt mich komplett irgendwie an meinen Sitz fesselt. Und so ähnlich ist es hier auch, bloß ein bisschen weniger krass, dass ich irgendwie die erste Hälfte so richtig einfach dabei bin bei dieser Mystery und denke, okay, worauf läuft es raus? Aha, nice. Und dann ist es irgendwie, okay, wir sehen jetzt einem kontrollierenden Typ dabei zu, wie er eine Frau kontrollieren will. Nice. okay. Genau. Das ist so, deswegen, also die erste Hälfte ist richtig geil, die zweite Hälfte ist so, ja, okay. Ein bisschen painful für mich gewesen. Mhm. Und ja, fangen wir doch einfach mal damit an. Die zweite Hälfte. Oder besser, nee, was ist das, worüber ihr am meisten sprechen wollt? Fangen wir doch mal damit an.
Okay. Dann würde ich ja direkt auf Mitch einsteigen, jetzt, weil du hast das jetzt gerade erwähnt. Yes. Und davor hattest du gesagt, die Parallele zu Rear Window. Mit, ich weiß nicht, ob das jetzt noch in der Aufnahme war oder ob das vor der Aufnahme war, jetzt kann ich mich gerade nicht zurückerinnern. Mit dem.
Das war in der Aufnahme.
In der Aufnahme, wo er halt verletzt war und
ja.
Die Parallele da habe. Und gerade kam es halt mir so, dass es halt wirklich dann, dass es halt einfach so ein Statement von Hitchcock ist. Also die ersten 5 Minuten sind halt straight, also nicht straight, aber sind im Allgemeinen ist es die Dynamik, die er in Rear Window mit, oder die er generell mit Jimmy Stewart eigentlich aufbaut, dieser Banter, dieser very witty, funny, irgendwie, ich will nicht sexy sagen, aber es ist immer so halb flirting, wie sie miteinander reden.
Mhm.
Und das macht er halt jetzt am Anfang vom Film. Und ich habe so das Gefühl, das macht er absichtlich, um halt, okay, this is how it usually goes, aber nein. Und dann wird er obsessed. Und dann macht er nochmal dieses Ausrufezeichen, dass er halt einfach 0,0 Interesse an Mitch hat. Dass es halt einfach nicht diese Art, dass es nicht diese Art von Film ist. Und dass es halt auch nicht diese Art von Charakter ist. Weil in allen anderen Filmen ist er halt so, oh shucks. Irgendwie so, lovable Jimmy Stewart. Und hier, das kann er halt einfach nicht sein. Also selbst wenn er, also wenn mehr Betonung auf Mitch gelegen wäre, dann wäre es schwerer, beim zweiten Teil mitzugehen und zu sagen, okay, er ist halt wirklich also richtig, richtig eklig und richtig ein Villain. Und ich glaube, das tatsächlich, jetzt in dem Moment hatte ich so das Gefühl, dass es halt so eine wirklich so ein Hitchcock-Ding war von wegen, okay, hier ist the usual intro, aber wir gehen in eine komplett andere Richtung. Und ich fand es interessant, für mich tatsächlich jetzt beim allerletzten Mal anschauen, also jetzt vor einer Woche, wo ich es gesehen habe, ging mir durch den Kopf, dass er mir eigentlich zeigt, was ich sehen will und dann wo er geht und dann wird es zu diesem Mystery und dann, ich kann es verstehen, wenn man nicht weiß, also quasi, wenn man nicht weiß oder vergisst, worum, also auf was es hinausgeht, dann kann man da vielleicht so ein bisschen mitgehen. Für mich war es halt, wie gesagt, sehr meandering und dann habe ich mich so ein bisschen zurückgesehen nach dieser einen Szene ganz am Anfang mit Mitch, wo einfach diese Energy da war, die ich halt einfach die sie halt einfach perfektioniert haben, muss ich sagen. Also eher mit Hitchcock oder beziehungsweise eher mit den meisten seiner Rollen, aber halt vor allem mit Hitchcock, die einfach dieser Banter, den sie halt für ihn schreiben und den er perfekt einfach liefert jedes Mal. Da mache ich immer so, damn, I don't wanna, this movie is boring. I don't wanna watch the other movie.
Where are the giggles?
I wanna have fun.
Ja.
Aber ja.
Ich glaube, man muss auch dazu sagen, so dass diese Female Characters ja auch immer so ein bisschen benutzt werden, um das Ganze zu inszenieren, weißt du, was ich meine? Also das ist ja dann auch so, same thing in Rear Window, da ist er ja auch nicht, am Anfang steht er ja auch nicht auf seine Lady da und tut mit ihr, so will sie nicht heiraten und argumentiert die ganze Zeit gegen ihr. Und mit Mitch, also es ist genau derselbe Ausgangssituation, so Mitch will ihn eigentlich heiraten und er will nicht, so und und verliebt sich dann aber 0,5 Sekunden in die andere Lady, nur weil er sie stalkt. So, let's go.
So, ja, so die erste Red Flag ist schon ganz weit oben.
Ja, er will halt einfach, was er nicht haben kann. So.
Ja, das stimmt. Und also, weil wir jetzt gerade noch bei Mitch sind, können wir auch einfach über diesen iconic Moment reden, wo sie sich selbst dann als das Porträt zeichnet oder malt und dann er sich das anschaut und so... Das ging jetzt zu weit, Mitch.
Ja. That's going too far, Mitch. That's going too far.
It's too be another night. Ja. Nee, das war. Vor allem, sie tut einem so leid. Sie macht das so gut. Mhm. Und es ist aber auch gleichzeitig so ein Overplay von ihren Karten. Also, ich weiß nicht, was sie sich da erhofft hatte. Ja. So, es ist kein irgendwie so practical joke in dem Sinne. So, ich weiß, einfach so, hier, looky hier. Das habe ich für dich gemacht. So.
Andererseits, so, ich
der Aufwand.
Ja. Ich kann mir nur vorstellen, dass schon so seit irgendwie 20 Jahren die beiden diese Art von Beziehung haben und sie so, nein, ich muss jetzt einfach immer noch einen krasseren Witz bringen. So.
Wie kann ich mir den nochmal angeln? Hey, der will einfach nicht. Und vor allem, das passiert, nachdem sie so einfach random, wo wir diesen 5-Sekunden-Shot haben, wo sie sieht, wie Kim Novak weggeht. Genau. Und sie so, oh, was this a friend? Und
einfach nein, sie sagt genau so im Auto, sie ist so, a ghost, John Yo, aha.
Oh ja, yeah. Oh Gott, auch wie sie ihn nennt die ganze Zeit.
Das ist die Jokey-Ebene, aber ich finde, da ist schon auch so ein bisschen so ein Unterton von Obsession, was er mit Madeline hat. Hat sie so ein bisschen mit ihm, weil, also, ich meine, das ist schon auf so einer Joke-Ebene und es sind Freunde und so, aber ich meine, ich frage mich schon so, okay, die ist jetzt die ganze Zeit, steht sie also doch irgendwie heimlich auf ihn, weil da ist ja schon, also eine Ernsthaftigkeit in der Situation da und, keine Ahnung. Also ich habe so das Gefühl, das, was er dann so over the top bringt im zweiten Arc, das hat sie so ein bisschen für ihn die ganze Zeit.
Also meiner Meinung nach steht sie ja definitiv auf ihn. Das ist, glaube ich, nicht. Also sie mag ihn definitiv und tut halt kaschieren das, weil er sie nicht heiraten will und scherzt dann rum quasi. Ich habe es jetzt bei ihr nicht so schlimm wahrgenommen, weil es eben so etabliert wird, dass die sich schon so lange kennen. Dass es quasi nicht weird ist, dass sie bei ihm zu Hause vorbeifährt, weil sie oder sowas. Aber
ja, das ist auch spioniert. Ja. Oder das ist halt einfach nur. Weil ein Zufall ist das.
Ich meine, er kommt
ist
ja
so ganz offensichtlich, dass sie halt irgendwie gefühlt so routinemäßig da.
Genau, so er kommt
kurz
ja auch
bremst,
einfach zu ihr
während
rein.
Sie da bei ihm vorbeifährt.
Ja, stimmt. Ja, ich meine, er kommt ja auch einfach random in ihre Wohnung rein die ganze Zeit.
Eben.
Das ist halt diese Art von. Das sind halt diese 50s Relationships.
Ja,
wir sind einfach Buddies, waren. Wir sind einfach Freunde. Aber man könnte auch meinen, dass da, ich glaube, heutzutage würde man, und vielleicht auch zu der Zeit, aber heutzutage würde man sagen, dass das halt sehr, dass es eine sehr deutliche Aussage ist von, okay, wie gefährlich könnten Frauen für Männer sein, die ein bisschen obsessed sind, und wie gefährlich sind Männer für Frauen, wenn sie obsessed sind.
Ja. So ist es halt.
Irgendwie, Männer haben Angst, ausgelacht zu werden, Frauen haben Angst, umgebracht zu werden. Es ist so, das ist so das Level von, wie sich die Obsession halt auswirkt auf den jeweiligen, auf das jeweilige, jetzt in Anführungsstrichen, Opfer für Jimmy, weil er da in dem Fall einfach kein Opfer ist, weil einfach keine Gefahr besteht. Und andersrum, weil auch keine Gefahr bestehen kann für ihn.
Ja.
Ich hab da
aber
was,
er halt in 5 Minuten ein Leben ruiniert, so gefühlt.
Ich hätte da zwei recht interessante Sachen zu sagen, meiner Meinung nach.
Ja, hau raus.
Das Erste, was mich richtig krass gestört hat, einfach in der ersten halben Stunde, ist, erstens tut er ihr so brutal schlecht folgen. So, jeder Mensch hätte nach 2 Minuten gemerkt, dass irgendjemand dem, also hinterher halt ist, weißt du? Er macht es so offensichtlich, so, also, das kann ich gar nicht entschuldigen, wie offensichtlich das ist. Nummer 2, wenn du eine Frau bist, fällt dir 3000 Mal mehr auf, dass dir irgendein creepy Dude hinterherläuft, so, weißt du? Das, ich habe einfach die ganze Zeit so gedacht, so, das ist so, null realistisch. Und dann irgendwie, als er sie dann endlich rettet aus dem Wasser und so, und dann lernen sie sich kennen und so. So, für mich hat diese ganze einfach, wie die sich, so, das hat einfach null Sinn gemacht von der Ebene von der Frau, so. Das einzige Argument war quasi von ihr so, sie fühlt sich jetzt verstanden und er lässt sie mal wirklich ausreden und sie hat jemanden, mit dem sie über ihre ganze Traum und Dingsache reden kann und deswegen fühlt sie quasi sich dem hingezogen. Aber ich fand einfach diese ganze Dynamik so bizarr, dass ich eine richtig, richtig schwere Zeit hatte, mich da irgendwie also reinzuversetzen oder halt so, weißt du, so.
Ja, total.
Also die dich nicht so auf die Mystery einlassen konntest quasi, genau, weil es einfach so unrealistisch ist,
genau,
dass sie das überhaupt checkt quasi, weil ich meine, so oft, ja. Genau.
Ich meine,
sie hat ja die Anweisung, es nicht zu checken, so.
Das ist die Sache, ja.
Quasi aber klar, das weiß man natürlich nicht, wenn man anguckt. Also ich meine, wenn man an der Stelle irgendwie sich auf die Mystery als Zuschauer einlassen soll, dann ist es natürlich so, okay, warum? Das kann ich schon verstehen. Also das Folgen ist super obvious. Ich habe so die Wahrnehmung, das ist ja alles so mega aus seiner Perspektive gefilmt. Und ich meine, das Spiel mit dem Licht, wenn sie irgendwie das erste Mal im Bild ist und dann irgendwie, als er diese Backstory erfährt und so. Es ist ja alles sehr absichtlich weich gezeichnet erhöht, dass man vielleicht so ein bisschen was mit Unreliable Narrator entschuldigen könnte. Dass er so quasi so entranced, nicht mal Unreliable Narrator, sondern einfach so, dass er so entranced ist, dass er gar nicht checkt, wie schlecht er ihr eigentlich folgt. Und ja, keine Ahnung.
Nee, ja, total.
Ich meine, er ist Inspektor. Vielleicht hat er schon lange niemand mehr folgen müssen.
Ja, ich glaube schon auch.
Ich wollte gerade
sagen, Jockey.
Er ist einfach ist ein Cop, der einfach kein Detektiv ist. Also es ist kein Film noir. Der weiß es einfach nicht. Aber es ist für mich komplett unreliable. Beziehungsweise es ist komplett erste Hälfte aus seiner Perspektive, zweite Hälfte, oder beziehungsweise nicht zweite, die letzten 30 Minuten aus ihrer Perspektive. Und da der Schwenker zu, wie er gezeigt wird und wie sie ihn, nicht unbedingt wie sie ihn sieht, weil sie ist ja verliebt, aber wie wir ihn dann sehen, so quasi sein, in Anführungsstrichen, wahres Gesicht oder halt zumindest aus der Perspektive sein Gesicht, ist halt sehr deutlich, dass, weil den creepy Unterton hat er die ganze Zeit, also auch vor allem, nachdem er sie gerettet hat, so diese ganze Szene in seinem Apartment ist super
unangenehm. Alter, dass sie ausgezogen hat und
Setzt sich da vors Feuer und vor allem als es wiederholt wird mit den setzt sich vors Feuer, das macht es halt für mich dann, es macht es noch schlimmer, aber natürlich, da ist es halt dann auch der Punkt, das mit dem Verfolgen und auch zusammen mit dem Verlieben. Ich denke gerade dann, dass wir das wahrscheinlich nicht bei der letzten Episode erwähnt hatten, aber da wird es so im Kontext von allen Hitchcock-Filmen, quasi, wo wir einfach 2 Jahre lang die angeschaut haben, gemacht haben, das ist halt ein großer, ich glaube, das ist ein Punkt, den ich aber schon mal bei irgendeinem anderen Film erwähnt hatte, wenn nicht bei dem hier, ist, dass Hitchcock so der Realismus von Beziehungen ist ihm egal. Also in dem Sinne von, er interessiert sich nicht für Schauspieler, er interessiert sich nicht für das innere Leben von Charakteren. Es sind alles nur Plot-Devices für ihn. Also nicht nur die Frauen werden so benutzt, sondern auch Jimmy Stewart wird einfach für das benutzt, für was er ihn haben will in dieser Story. Und deswegen diese Liebe, die man halt auch, also wo ich mich auch extrem schwer tue, ihm abzukaufen, dass er sich da unsterblich verliebt hat und ihr abzukaufen, dass sie sich auch in diesen Creep verliebt hat, der eigentlich sich in vermeintlich der Frau von seinem Kumpel irgendwie da verguckt, ist schwer mitzugehen. Und deswegen funktioniert es für mich auch so sehr schwer, halt auch dieser ganze Mittelteil vor dem Mord ist für mich dann auch sehr, also es ist dann nicht meandering, ist dann das falsche Wort, aber es zieht sich so, weil ich diesen ganzen, also wo sie dann vermeintlich sich halt verlieben, weil ich da nicht mitgehen kann. Und dann, aber weiß ich schon, was kommt. Und dann so, ja, okay, let's get through this 15 minutes hier. Weil vor allem da es auch aufhört, visuell interessant zu sein, finde ich. Das weil davor ist es da, wo er viel mit Farbe spielt, viel mit der Obsession vom Weiten, mit dem Gucken, wo er.
Ja, ist ja unglaublich viel Voyeurism die ganze Zeit. So. Das ist ja
total,
so,
total.
So viele Frames in Frames und so weiter.
Und dann, wenn sie halt dann anfangen, sich zu küssen, dann diese 10 Minuten im Wald und dann in der Kirche ist dann so, ja, okay. I guess, okay. Ich weiß nicht. Also da bin ich halt einfach dann, da war ich dann einfach raus.
Oder der eine Shot, wo sie sich ja schon wieder von der Klippe stürzen will, gell, und dann küssen sie sich und die Welle im Hintergrund so, weißt du, das ist wieder, wow, so, pure Magie.
Ja, ja, ja.
Das sind einfach so Renaissance-Paintings irgendwie, diese Küsse. Also gerade das, also das muss ich dran denken, als sie sich im Stall küssen und sie die ganze Zeit so zu diesem Turm rüberschaut. Also da geht es so gar nicht, da geht es überhaupt nicht um ihn, da geht es nur um sie und ihren inneren Zwist irgendwie in dem Moment. Und das finde ich irgendwie so schön gespielt, weil so diese ganze Tragik dieses oh shit, what have I gotten myself into now, in ihren Augen, yeah. Es ist einfach, also ich muss sagen, Jimmy Stewart, finde ich, macht den Obsessed Creep sehr gut, aber Kim Novak stiehlt die Show einfach zu 100% in diesem Film. Das ist einfach, ich finde sie so großartig. Ja, wollte ich nur mal an dieser Stelle anmerken, das ist ganz, ganz gut.
Nee, total, also die Szene vor allem, also weil da schwingt es dann halt, wie du gesagt hast, schwingt es dann, da geht es dann nicht mehr um ihn. Für mich ist halt dieser Lull ist, wenn, wo ich beiden abkaufen soll, dass sie sich verliebt haben. Und danach, also in der Szene setzt dann die Realität ein von, ah fuck, gleich stirbt eine Frau wegen mir und ich muss da jetzt da hochlaufen. Die Szenen sind aber auch super gut gemacht. Also beide Gänge nach oben. Die Kirche hoch. Also sowohl der Midpoint als auch das Ende ist halt super stark, einfach auch emotional sehr stark gemacht und vor allem, weil halt dann Jimmy Stewart, weil man ihn so sieht, wie man ihn nie sieht und sie halt genauso und ihr die Angst man ja halt auch in beiden Fällen abkauft, weil und vor allem dann beim zweiten Mal, wo er einfach, also klar, ich habe den Film 5-mal gesehen, aber jedes Mal ist dann schon die Energie so hoch, wo man fast glaubt, dass er sie jetzt gleich umbringt.
Ja, also das erste Mal bei der Klippe, die Angst, so die habe ich ihr null abgekauft, um ehrlich zu sein. Also, sorry, das war dann so dieses komplette Klischee, sie wirft sich in seine Arme, keep me safe, Johnny, würde, würde. So, okay, my guy, so, I don't know. und die Szene, wo sie sich aber küssen im Stall, finde ich jetzt interessant, dass ihr beide sagt, dass es so gar nicht um ihn geht, weil ich fände genau der Spannungsmoment da ist ja, dass man sich denkt so, sie struggelt so hart innerlich mit ihrem also Ding so und mag ihn aber auch irgendwie oder hat Gefühle für ihn auf jeden Fall, dass sie so, sie will ja halb da bleiben, aber sie will es auch nicht und er dann quasi, er versucht alles in seiner Macht, sie mit diesem Kuss in die Realität und zu ihm zurückzubringen, aus dem Grund, weil er sie wirklich mag und weil er so ihr Geheimnis lösen will, so, weißt du, dass da so eine krasse Motivation von ihm auch dahinter steht, so, dass er das, er mag sie ja nicht nur, weil sie sie ist, sondern er mag sie, weil sie was zu sagen hat und das sagt er ja so Mitch gegenüber auch die ganze Zeit, weil sie so eine Mystery Person ist, so, weil sie Manic Pixie Dream Girl, if you will.
Ja, total, also Manic Pixie Dream Girl to be rescued, also
genau.
Damsel in Distress ist sie halt für ihn.
Genau. Und das ist so das Interessante, dass die beiden quasi da so auf gegeneinander prallen und dann, ja, ich fand, da macht sie Tension eben genauso. Es geht so komplett um ihn und komplett um sie und deswegen ist so viel Spannung dann da. So wer gewinnt? Wer hat hier recht? Wer? So, also gewinnt im Sinne von,
nee,
dessen Story verfolgen wir.
Okay, da hast du total recht. Ich glaube halt in, ich weiß nicht, also was vielleicht Luke gemeint hat oder was ich vor allem gemeint hatte, ist, dass halt aus ihrer Perspektive es halt nicht, also
ach so,
nicht wirklich um ihn geht.
Okay,
aber
fair.
In der Szene an sich, ja, auf jeden Fall, da stoßen sie halt gegeneinander. Und er, wo er halt so fast so zu seinem Sherlock Holmes wird. Ich so, ich werd dich heilen mit,
wirklich
mit,
so.
mit meiner amazing deduction von, du warst hier schon mal, I guess.
Genau.
Erinnert dich. Aber,
dass sie es auch einfach nicht creepy findet, dass er so die ganze Zeit sagt, if I could only figure this one thing out, I could put it all together. So, wer bist du, Mann? Ich hab dich vor 5 Minuten kennengelernt. So.
Ich bin kein Murder Mystery Case. Ich bin eine Person. Also, ich stehe vor dir.
Genau. Ich glaube, das ist es für mich, weil ich glaube, das ist so, vielleicht gibt es vorher noch einen anderen Moment, aber das ist der erste wirklich offensichtliche Moment, wo wir Judy sehen und nicht die Rolle, also wo die Rolle bricht quasi. Ich glaube, deshalb habe ich mich so sehr auf sie konzentriert. Aber ich das ist völlig klar. Ich glaube, es ist einfach so acting-mäßig, ist es so einfach ihr Moment und bei ihm ist es mehr so ein, okay, wir sehen auch nicht so wahnsinnig viel von ihm und es ist sehr klar, was er will und also so, seine Motivationen sind uns schon lang klar, aber was ist ihre Motivation gerade? Mhm. That's the whole, also letztendlich falle ich auch auf das Rätsel, das Rätsel rein.
Du wurdest gebaitet.
Dementsprechend funktioniert halt auch die Szene bei der Klippe nicht so glaubwürdig, weil da spielt sie ja nochmal ihre Rolle. Und wenn man vielleicht die Logik des Films nachgeht, da verliert sie so ein bisschen die Lust, diese Rolle zu spielen. Und she's phoning it in also ja, auf eine gewisse Weise, weil sie eigentlich so, ich glaube, zu dem Zeitpunkt wird einem auch klar, dass sie halt die Gefühle für ihn entwickelt. Und aber als Zuschauer weiß man noch nicht, was, also
what's to
den
come?
Ganzen Hintergrund. Ich glaube, dann beim zweiten Mal anschauen kann man es dann nochmal, es ist dann nochmal vielschichtiger. Es ist halt immer, auf welcher Ebene schaut man halt in dem Moment im Film. Und für mich ist es halt immer so, ah, okay. Ich kann's irgendwie differenziert betrachten, aber die Szene funktioniert trotzdem nicht für mich. Also die Liebe kaufe ich trotzdem nicht ab. Egal, ob ich jetzt weiß, dass sie Judy ist oder ich weiß, ich denke, dass es Madeline ist oder was auch immer. Es ist immer noch so, okay, it still doesn't work. It's more interesting.
Meter my ass.
Ja, genau.
Ich versuche gerade irgendwie den Übergang zu finden zu beim nächsten Punkt, aber bahnbrechend, apropos bahnbrechend, keine Ahnung, hat niemand gesagt. Wir haben noch nicht über die, also wir haben so ein bisschen über den Filming Aspekt dieses, oder den technischen Aspekt dieses Films gesprochen, aber ich wollte es trotzdem nochmal erwähnt haben, auch wenn es wir bestimmt damals in Directed By gesagt haben, aber es ist auch schon 3 Jahre her. Der Vertigo-Zoom ist ja mit diesem Film erfunden worden, was sehr witzig ist, weil irgendwie Joe damals gesagt hatte, das ist ja nicht wirklich, also ist nicht was unser Auge macht. Und ich habe das Gefühl, das ist sehr wohl was man erlebt, wenn man in Ohnmacht fällt. So dieses Gefühl von, oh fuck, da kommt was näher und irgendwie gleichzeitig geht's weiter weg. Das ist, also genau, das ist mir jetzt auch nochmal so prägnant aufgefallen, dass das einfach funktioniert einfach super, diese Technik. Und natürlich die Opening Sequence, die ersten CG Elemente oder der erste Computer Graphics Opening Crawl.
Ach, Saul Bass, die Title Credits, meinst du?
Die Title Credits, Title Sequence, genau. Das ist quasi die erste Computer Graphics Sequence überhaupt in Film.
Die überrascht mich tatsächlich jedes Mal beim Anschauen, weil ich mir jedes Mal denke, so, okay, jetzt ist 1958, wie haben sie das gemacht?
Ja,
tatsächlich. Jedes Mal will ich es nachschauen, dann vergesse ich es dann. Oder nächstes Mal
wie haben sie im Jahr. Sorry.
Es ist immer sehr interessant, so wie sie Technik ausnutzen, noch zu der Zeit, wenn sie wirklich in den Babyjahren ist, wo es halt gerade erst eben erfunden wurde.
Mich würde es ein bisschen interessieren, wann war denn für euch beide das erste Mal, dass ihr den Vertigo-Shot in irgendeinem Film gesehen habt? Erinnert ihr euch da zufälligerweise an? Also ich weiß es, weil ich weiß einen spezifischen Film im Kopf, wo mir das erste Mal aufgefallen
total.
Es war bestimmt irgendein Horrorfilm. ich hab einen Wald vor Augen, der näher kommt.
Ja, aber
Ja, das ist kein Horrorfilm. Ich rede über denselben Film.
Was ist das? Ist das der Herr der Ringe?
Jawohl.
Ist kurz bevor die Nazgul zum ersten Mal kommen.
Ich glaube, so, ich
habe runter von der, Straße hier.
Ja, ja, genau.
Und dann gehen sie zu diesem
Pilze gibt's
und dann
hier.
Verstecken sich. Ja, Pilze. Ja.
Oh, Pilze. Stimmt.
Genau.
Okay, da ist er sehr eindrucksvoll, ja, total. Ist es das Gleiche wie, also dieser Vertigo-Shot, das ist nicht ein Dolly-Zoom, oder ist es das Gleiche einfach?
Es ist ja immer dieses, mit der also du gehst mit der Kamera darauf hin, während gleichzeitig du rauszoomst quasi.
Mhm.
Also du gehst hin, während du rauszoomst, deswegen ist gleichzeitig zwei, in Anführungszeichen, Dinger am Start.
Ah, verstehe, ja. Okay. Weil ich weiß, dieser eine berühmte Shot aus Jaws, wo auf ihn, also ist das quasi dieselbe Technik oder ist es was anderes? Weil ich weiß, dass es wird Dolly Zoom genannt, als bin mir nicht sicher, ob das einfach nur eine andere Art von, also quasi, man macht das Gleiche, aber nur umgekehrt oder sowas. Just asking, I don't know.
Ich habe Jaws nicht gesehen.
Ah, du hast Jaws nicht gesehen?
Nee.
Ah, kommt dann sicher irgendwann in der Top 52, oder?
Ja, kommt er in der Top 52?
Würde mich wundern, wenn der nicht.
Wenn der nicht käme.
Wenn der nicht käme. Schon. Das ist so ein. Noch nicht Filmbro ersten Grades Film, aber der ist dann schon mit dabei. Oh ja, den besprechen wir in 5 Jahren. Der ist bei 205.
Ja, Nummer 205.
Hast noch ein bisschen klar. Zeit, dich vorzubereiten.
Ja. Super. Da beantworten wir die Frage dann.
Genau.
Also erinnert euch zurück, Vertigo, wenn ihr zuhört. Und dann könnt ihr sauer sein, wenn wir nicht drauf eingehen.
In fact, a Dolly Zoom.
Aber ja.
Herr der Ringe, wenn wir schon bei schlechten deutschen Titeln sind,
ja,
was wir vorhin habt ihr den deutschen Titel von Vertigo gesehen? Aus dem Reich der Toten.
Einfach, come on.
Oh. Das ist ja end der Spoiler.
Ja, es ist einfach.
I mean, Chefs.
Naja, gut, ich meine, für die ersten 20 Minuten, so irgendwann, also es ist ja in der Mitte der Mystery, wo der.
Das Titel ist ja die Mystery, dass quasi ein Geist dass sie eigentlich possessed ist.
Ja, aber gibt schon mehr Preis als Vertigo, würde ich jetzt mal sagen.
Oh ja,
das
total,
stimmt, ja.
Total.
Yeah. Auf jeden Fall. Gibt es noch irgendeinen Charakter, der für euch irgendwie hervorsticht? Wir haben es noch nicht so sehr über die, ich meine, über sie haben wir ein bisschen geredet, über ihn haben wir ein bisschen geredet, über Mitch natürlich. Aber es ist so ein bisschen so das Dreiergespann, ne? Die Nebencharaktere nehmen hier keinen mega großen.
Was Party. Halten wir vom Mann?
Ja. Gavin Elster?
Mhm.
Er ist halt auch sehr, sehr shady von Anfang an. Also vor allem, wenn man den Film schon gesehen hat. Aber ich glaube, also ich will nicht sagen, dass ich mich wirklich zurückerinnere, aber er hat von Anfang an einen Vibe, der ein bisschen unglaubwürdig ist. Aber das könnte auch sein, dass es halt einfach so dieses Acting der Zeit ist. Und einfach, dass ich dem deswegen das nicht abkaufe, weil er. Keine Ahnung, er ist ein 50s Dude.
Ich meine,
er ist
ich nicht
likable wie Jamie.
Echt so. Also ich meine, diese ganzen Dudes sind, finde ich immer so ein bisschen creepy, weil es halt, also gut, meinetwegen die Sachen der Zeit und so weiter, aber auch so dieses, ich meine, ich bin dann gleich so, wenn irgend so ein Dude sagt, ah ja, meine Frau hat mentale Probleme, dann bin ich so, ah ja, ja. Okay.
Okay, yeah, right.
Willst du sie in ein Sommerhaus sperren? So, weißt du, so, es ist einfach, ja, aber das ist halt, also das ist ja einfach der Anfang des Plots, deswegen kann man jetzt nicht, weiß ich nicht. Ich finde schon, dass es ein bisschen interessant gemacht hat, vor allem an der Gerichtsszene dann. Da geht er ja danach nochmal zu Johnny und sagt so, yo, sorry, du hast es nicht verdient, dass sie so mit dir reden. Weil der Gerichtmeister geht ja den richtig so an und ist ja so, wenn du keine Höhenangst hättest,
weakness.
Wird... genau.
Ja,
so.
ja, genau.
Und dann fand ich es da so ein bisschen interessant und war so kurz, also ich weiß, beim First Watch war ich dann so richtig so, okay, never mind, he's a nice guy. So.
He's a murderer, but he's a good dude.
Genau.
Okay, Obwohl, ja, nee, das weiß man ja dann auch nicht.
Genau, beim First Watch bist du ja noch so.
Ja, schon, aber ich meine auch im Kontext vom ganzen Film, weil er verschwindet ja dann aus, er ist halt komplett raus, out of the picture, aber auch in wenn das die einzigen Szenen sind, die man sich anschaut, ich meine, man kann schon glauben, dass er so, ja, okay, ich brauche halt einen Sündenbock. Und das hat sich halt angeboten, dass es ein alter Freund war, wo er so, okay, ich verlasse mich jetzt, also ich poker, dass er die Treppen nicht hochgehen kann. Und dann klappt es und er so, ah, okay, fuck, er ist doch irgendwie schuld, das, also nicht schuld, aber jetzt muss er durch das Ganze gehen, weil, ja, weil ich ihn halt hier gefangen habe.
Ja.
Mhm.
Wo man sich aber dann Gedanken macht, so, hey, was war denn dein Plan, bevor Jimmy Stewart seinen Unfall hatte?
Irgendwie. Ja, vielleicht gab es einfach keinen. Vielleicht war das einfach der Punkt, wo es bei ihm angefangen hat zu rattern. Vielleicht hatte er auch einfach den Plan, sich scheiden zu lassen. Und dann dachte er, ah, how about murder?
Genau, genau so.
Das ist so eine zweite Option, einfach direkt. Und einfach so voll elaborate mit dem Geist ihrer Urgroßmutter. Und dann lässt er sie, und dann geht er im West hingegen zu irgendeinem Buchshop, wo halt der Typ dann wirklich so eine. Also die Backstory ist ja anscheinend einfach true. Einfach der San Francisco History kennt er so, ja, und dann hat sie sich umgebracht und bla bla bla. Also, what?
Ich meine, der ganze Film basiert letztendlich darauf, dass Leute mit Geld die Zeit haben, Dinge zu tun. Weil niemand in diesem Film sehen wir wirklich arbeiten. Das ist einfach so, ja, okay.
Oh ja, ja.
Mitch kann den ganzen means. Tag
ja, ja.
Irgendwie ein Porträt malen und sie kann den ganzen Tag Blumen kaufen. Gut, das ist ihr Job, weil sie Schauspielerin ist, okay. Fair, fair. Es ist einfach, rich people be doing shit.
Yeah, working class man could never have the time.
Ja, genau, working class man could never
to kill his wife.
Kill Madeline, kill his wife.
Das ist einfach nur straight up domestic abuse.
Yeah. Ja, genau, where's the good old beating? Like
yeah, yeah. At least it was earnest. Oh, ja, nee.
Oh Gott.
Oh boy.
Ja, das ist aber auch das perfekte Beispiel, weil mit Hitchcock und leider jetzt, wo du das vorhin angesprochen hattest, mit dem so unglaubwürdig, wie er ihr folgt und alles. Mhm. Und das ist halt dieses Mantra, was halt auch der Joe immer wieder gesagt hat, als wir die Hitchcock-Reihe gebracht haben, ist, für Hitchcock ist so, as long as it works, wenn du es hinterfragst, also solange die Szene funktioniert, scheiße ich auf jede Logik. Also, also vor allem auch Plotholes und sowas. Wenn sie erst am Ende des Filmes anfangen so, oh fuck, und was war damit und was war damit, dann ist die Arbeit schon gemacht. Der Film wurde angeschaut, ja. Die haben währenddessen, waren sie mit dabei, danach irgendwelche Plotholes, das ist ihm kackegal. Und hier ist halt, das ist halt auch ein Paradebeispiel für sowas, weil es ist halt aber auch so ein High-Concept-Film,
ja.
Bevor High-Concept so eine Sache war.
Ja, das stimmt schon. Das ist ein bisschen Vorreiter des Genres, if you will.
Ja, da konnte man nicht so elaboriert sein.
Ja.
Sonst hätten wir die Leute überfordert und sie hätten keinen Bock mehr gehabt.
So, don't worry, there's a love story. So.
Ja, schon. Ja. Ich meine, allein, dass er kein Happy End hat, ist ja schon für die damaligen Sehgewohnheiten ganz schön mutig. Wobei, ich meine, Hitchcock hatte davor schon ein paar Nicht-Happy Ends, oder? Ja, mal gucken. Bestimmt. Ich gehe einfach mal davon aus. Ich sage einfach mal ja, ohne das jetzt zu prüfen.
Also wenn ihr, ich glaube, also man kann...
Lass mich kurz gucken, weil es interessiert mich jetzt wirklich.
Viele Sachen über Hitchcock-Filme sagen, so die ich glaube, egal was du sagst, in irgendeiner seiner Filme wird es schon der Fall sein. So.
Ja.
Ja,
was?
Ja.
Ein extrem schlechter Film, in dem ein Farmer quasi Tinder benutzt und die ganze Zeit left swiped. Ja, Hitchcock hat ihn. Das ist sein schlechtester Film.
Sein schlechtester Film, einer seiner ersten.
Oh Gott, oh, Farmer's Wife, I will forever hate you.
Das ist so viel Trash, das er gemacht hat. Nee, tatsächlich ist es so einer der ersten Filme, wo er so in die Negativ, also jetzt, wo ich so ein bisschen das chronologisch hier durchschaue, die meisten sind so einfach so seine abrupten Happy Endings. Und dann hier fängt es dann an mit Vertigo und danach kommt Psycho und dann fucking Birds und dann Marnie, wo er dann, und dann halt seine ganzen 70s-Filme, wo er dann einfach raunchy und nochmal gewalttätiger ist von vornherein.
Mhm.
Oder halt langweiliger ist mit seinem Topaz und Tonkürten.
Okay. Wow. Okay, vielleicht, ne? Vorreiter in vielerlei Hinsicht.
Mhm. Nice. Was? Ich meine, nicht ohne Grund irgendwie so hoch bewertet, als im Prinzip so the best movie of all time in vielen Listen, so der sich dann immer so er und Citizen Kane, die dann so immer hin und her gehen, das war ja über Jahre immer zwischen diesen beiden Filmen. Und tatsächlich ist er bei mir so gerade so in der Top 10. Also da gibt es einen Haufen anderer, die ich mehr mag.
Spannend. Sollen wir schon in die Richtung gehen? Nee, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich wollte mal sagen, ich finde es interessant, dass er auf Platz 104 ist, weil wir ja gerade erst Episode 100 aufgenommen haben, aber es haben sich drei Filme aktuell drüber geschoben, die wir noch nicht aufnehmen können, die bestimmt irgendwann mal noch reingedrückt werden, falls die sich halten, weil es ist das erste Mal, dass wir das hier aufnehmen, seit Dune Part 2 rausgekommen ist, der ja die Liste im Sturm erobert hat und es irgendwie auf Platz 17 rumhängt.
Oh shit,
glaube ich. Irgendwo das da in den Top 20, Top 10,
Top 15. Also ja, Platz 15
Top
5, ist er jetzt.
Platz 15 krass. Ist er, ja.
Also der geht immer noch weiter hoch, oder?
Nee, der war auf Platz 2 zwischendurch.
Ah, okay. Crazy.
Across the Spider-Verse ist natürlich immer noch da, auf Platz 36 aktuell, also pendelt sich so langsam ein. Und es ist ein neuer dazugekommen, ein indischer Film, 12th Fail heißt der.
Ja, mal gucken.
Keine Ahnung.
Der indische Film, den wir angeschaut haben, dabei, ja.
Ja, der eine, es waren zwei sogar, glaube ich, oder? Free Idiots, war nicht noch ein anderer?
Ja, Free Idiots war ja der grässliche.
Ja, der war der.
Ist nicht RRR irgendwo damit dabei?
RRR ist nicht in der Top 250.
Ach, schade.
Der hätte es verdient, Mann.
Den
nochmal anschauen.
Top 10.
Allein die Dancings, allein die Tanzszenen.
Allein die, ja, genau. Nur die Top 10. also es ist mal wieder,
ja,
Bewegung
ist
drin.
Auch noch drin. Ja, also
Oppenheimer, aber der ist der drüber noch?
Der ist noch drüber, glaube ich. Der ist auf Platz 90.
90. Ah, den habe ich vorhin übersehen. Ja, okay, genau. Okay, genau, dann passt es genau. Die vier Stück und dann passt es ja wieder mit Vertigo.
Dann sind wir bei den 100. Ja, 101.
Genau, aber ich wollte es mal, ich habe das Gefühl, ich erwähne das jedes Mal, aber ich erwähne es jetzt einfach nochmal, wenn wir so über diese, die werden wir schon irgendwann besprechen, aber die müssen sich erstmal einpendeln, also reden wir über die, wenn sie mindestens ein Jahr draußen sind und dann halt auf irgendwelchem Streaming auch verfügbar, dann ist es soweit, dann kommen wir auch
Across,
in der Serie
Across
dran.
The Spider-Verse ist ja jetzt gleich ein Jahr, oder?
Ja, genau, also Across the Spider-Verse müsste dann bald soweit sein, dass wir über den reden können. Der kam im April?
Ich glaube, der kam im Frühling raus letztes Jahr. Und halt Oppenheimer im Juli.
Mai.
Oh Gott, so lange ist das schon wieder her.
Ja, gell?
Ende Mai. Ja, Oppenheimer ist bald ein Jahr her.
Das kann ich
Barbenheimer.
Das Phänomen.
It's like yesterday.
Ja.
Ich finde es schön, dass sie aufgehört hatten mit diesen Double Bill Marketing-Sachen, weil nach Barbenheimer haben sie ja versucht, so jede Woche irgendwie zu verkaufen, als oh shit, diese zwei Filme kommen am selben Tag raus. Und dann, who gives a shit?
Would you have guessed? There's multiple films.
Die
Wusstet
Furious.
Ihr, dass am selben Tag wieder Filme rauskommen können? Das ist ein ganz neues Konzept.
crazy. Aber die Vorstellung, einfach eine schlechte Variante sich dafür für Film-Releases auszudenken, ist schon auf so einer Meta-Humor-Ebene, finde ich es eigentlich schon ganz witzig.
Aber ja, ist halt so.
Keine Ahnung.
Jedes Mal zeigen uns die Hollywood-Executives, dass sie keine Ahnung haben, wovon sie lernen sollen.
Ja. Let's do a franchise. The film worked.
Oh, Gott.
Tja, das haben wir bei Hitchcock noch nicht. Vertigo 2.
Das ist interessant,
Back with a Vengeance, oder? Oh Gott.
Nee. Ich wollte gerade sagen, es ist interessant, dass irgendwie, dass diese Filme noch einfach nicht angefasst werden von unserer Remake-Kultur, aber tatsächlich, die sind halt
Psycho
nicht,
wurde doch irgendwie.
Die sind halt nicht im Nostalgia-Cycle. Also die, beziehungsweise es ist halt schon vorbei. Das, was halt ein Remake ist, wo halt die Gen-Xer-Kinder waren, also so aus den 80er, ja. 90ern. Das wird halt, und Vertigo wird da nicht angefasst. Beziehungsweise, ich habe ja nochmal auf die, ich habe vorhin noch auf die Trivia geschaut, das war ja einer von den, einer von seinen fünf Filmen, wo er die Rechte dafür hatte.
Mhm.
Und nachdem er im Kino war, 58, konnte man den 30 Jahre lang nirgendwo sehen, bis er in den 80ern halt von seiner, ja, Tochter freigegeben wurde mit vier anderen.
Das heißt, ist ja interessant.
Das war für lange Zeit einer seiner verschollenen Filme. Der,
ich kenne auch
deswegen, dass er auch extra so einen Kultstatus hat, als er dann wieder kam, yeah, in den 80ern.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil, also meiner Meinung nach ist Vertigo schon mit Abstand der bekannteste Hitchcock.
Mhm, ja, ja.
Ah, vermutlich. Ich weiß nicht, ob ich Psycho nicht doch. Also ich habe das Gefühl, Psycho war ich sehr viel.
Ich glaube, Zeitgeist, also für die Average-Person wahrscheinlich Psycho, aber für so, ja, Filminteressierten, dann sind es Psycho und Vertigo, ja, die man so. Weil Vertigo war so, wenn ich Hitchcock erwähnt hatte, und dann war das so der eine Film, den Leute kannten. Oder beziehungsweise bei Adriana war es so ähnlich wie bei Lara, so, oh ja, den haben wir in der Uni, den,
ja,
haben,
genau,
wir in meinem Filmkurs, ja, diskutiert.
Und ich glaube, das ist halt immer der Punkt, wenn dieser Film von, also Vertigo jetzt zum Beispiel von Hitchcock genommen wird als Paradebeispiel, dass du ihn in der Uni durchnimmst, ist es immer so, das ist quasi der aussagekräftigste über,
ja,
den,
ja,
Director oder die, I don't know, Techniks oder was auch immer.
Ah ja, total, ja.
Ja. Parallele übrigens noch, was mir gerade einfällt, hier aussagekräftig über den Director und so. Alles, was wir irgendwie in Directed By über die Beziehung zwischen Hitchcock und seiner Frau gelernt haben, scheint mir so ein bisschen in der Beziehung zwischen Jimmy Stewarts hier Scotty und Mitch drin zu sein. So dieses,
oh Gott,
Banter miteinander und dieses, er guckt eigentlich die ganze Zeit woanders hin und also es ist so, oder liege ich da falsch, Ted?
Oh nee, die waren halt also, so ein eingespannt, also soweit ich
sogar visuell, kann, schon, so die wenigen so, Bilder, ja, sorry.
Hm. Ja, schon etwas, aber ich meine, er war ja sehr dafür bekannt, also beziehungsweise so wie ich mich zurückerinnere, jetzt müsste der Joe eigentlich dabei sein, um das hier klarzustellen, ja, mit seinen 10 Fragen, die er gelesen hat. Aber das war ja so, er war ja irgendwie ein kompletter Voyeurist und es war einfach, ja, sein Go-To-Thing in allen seinen Filmen, das ist halt das, was er gemacht hat. Und so alle Spielereien, die er auf Set hatte und halt seine Frau, die so ja nicht im Hintergrund war, aber war dann auch nicht so ein Punkt, dass er auch so ein bisschen sexually repressed war?
Ja.
I don't know. Ich will jetzt hier nicht spekulieren mit so halb Erinnerungen, die ich da hatte, aber
Hitchcock dreht sich im Grab.
Er rotiert.
Aber kann gut sein, ich weiß es nicht. Aber der bringt ja, also er bringt viel von sich selber immer in seine Filme. Deswegen, also man sieht sein Auge.
Ja, siehe Rear Window. hier übrigens Psycho, um das nochmal abzuschließen, der Pöbel kennt Psycho definitiv mehr als Vertigo, weil Psycho 716.000 Votes auf IMDb hat und Vertigo nur 425.000.
Okay, my bad. Okay. Ich spreche für die Elite.
Ich meine,
du sprichst nicht für IMDb, du sprichst für Letterboxd.
Ja, für Letterboxd.
Vergleichen wir sie mal da, wo sie eingreift.
Ja, ja.
Das interessiert mich jetzt wirklich. Hier 700.000 Watches für Vertigo. Ah, okay, Watches wird wahrscheinlich bei Psycho mehr sein. 1,2 Millionen, ja.
Oh, wow, also
es ist schon.
Okay, ich nehme es zurück, my bad.
Ist schon, aber ja, Vertigo ist direkt Platz 2. Also Psycho ist halt auch so ein Paradebeispiel von Film, der halt
einfach, ja,
wenn,
ist halt
wenn Leute
so
sich zum allerersten Mal für Film interessieren und dann schauen sie irgendwelche YouTube-Compilations an und dann so, okay, Psycho mit seinem crazy Twist, weil der halt auch noch eher nochmal ein bisschen mehr salacious ist als Vertigo.
Ja, die Shaw-Sequence 10 Milliarden Mal parodiert.
Ja, genau.
Ja.
Der Soundtrack 10 Milliarden Mal irgendwo anders verwendet. SNL-Skits. Das ist einfach aus Vertigo.
Ja, Vertigo, der gibt sich nicht so schön für Parodien. Für eine Simpsons-Parody. Der ist nicht so available für einen einfachen Verschnitt.
Ja.
Jimmy Stewart sagt einfach nicht oft genug, now wait a minute. Das ist I love this man. Oh, it's a wonderful life. Das sagt das einfach viel häufiger.
Das ist so iconic.
Das sagen ja viele irgendwie so, wie sagt man die Impressionisten, die halt dann so, ja, sie kriegen Zugang zu einer Stimme, indem sie halt so eine Key Phrase die ganze Zeit wiederholen. Mhm. Und bei Jamie Stewart hast du halt so fünf.
Gosh darn it.
Oh Gott.
Keine Ahnung. Oh ja. Cool. Nice.
Ja.
Habt ihr noch abschließend irgendwas, was euch noch einfällt, was wir nicht erwähnt haben, was noch erwähnt werden sollte?
Also ich habe noch Dinge zu erwähnen, aber
natürlich.
Ja. Geh du, Ted. Okay.
Also eine Sache, die mir jetzt bei den letzten zwei Malen, die ich jetzt sehr, sehr recently gesehen habe, die mir aufgefallen ist, ist, dass ich bei beiden Malen doch überrascht war, wie sofort, also wie früh der Reveal kommt, dass sie eine Schauspielerin war. Also quasi in der Sekunde, in der wir zu jeder Perspektive wechseln, kommt sofort der Flashback, wo dann etabliert wird, okay, das ist eigentlich wirklich passiert. Und ich denke mir immer so, okay, das müsste eigentlich später kommen, weil es macht vom Fluss her irgendwie für mich keinen Sinn, dass es halt so direkt diesen Switch gibt. Mhm. Aber auf der anderen Seite funktioniert er dann am Ende doch immer sehr gut, um quasi um zu etablieren, okay, wir switchen gerade die Perspektive. Also sie ist jetzt unsere Protagonistin. Mhm. Und es ist sehr klar, dass wir jetzt von ihrer Seite sind. Auch wenn die ganze Szene davor, wie er sie, wo wir eigentlich noch die ganze Zeit so hinter seiner Schulter sind und über ihn drüber schauen, wie er quasi ein bisschen bedrängt, also noch ein bisschen so mit ihm mitgehen, bis wir dann quasi den Step machen, wo er dann für die Stunde quasi kurz wegfährt, zu holen und sie dann einfach zur Protagonistin wird. Und dann halt alles off the rails geht. Weil dann tut sie halt einem nur noch leid. Also, was so ein bisschen OneNote ist, aber tatsächlich ist dieses Gefangensein, und auch dieses Gefährliche, also nicht Gefährliche, aber einfach dieses extrem Creepige von ihm ist so überwältigend. Und dann halt zu wissen, dass sie halt quasi in ihm verliebt ist, trotzdem, also es ist dann auch, es ist eine komische Spannung, die dann so etabliert wird, die letzte halbe Stunde, aber es funktioniert gut, um halt diese Atmosphäre aufrechtzuerhalten von so irgendwie so konstanter Bedrängung die ganze Zeit.
Mhm. Anspannung.
Ja.
Mhm. Okay, Lada, was wolltest du
Okay, also ein kurzer Satz ist einfach schon mal, was mir jetzt tatsächlich auch beim zweiten Watch noch passiert ist. Es ist was dumm ist, aber in der ersten halben Stunde dann oder in der ersten Stunde sogar, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Pluspunkt ist oder ein negativer, wahrscheinlich eher ein Pluspunkt, dass man so eigentlich vergisst, also ich habe mich so gefragt, wieso heißt denn der Film nochmal Vertigo? So, weißt du, es geht dann einfach überhaupt nicht mehr darum, dass er Höhenangst hat. So, das wird am Anfang erwähnt und es ist schon wichtig so, aber dann geht es nur noch um die Love Story die ganze Zeit. Und man ist schon noch so kurz so, wann kommt denn das jetzt? Also wo ist denn jetzt dieser große Moment, dass das wieder eine Rolle spielt, sage ich mal. Und das finde ich ganz nett gemacht. Ich glaube, so, vor allem beim ersten Watch ist das das ist ganz cool, dass du dann wieder so rein zurückgezogen wirst quasi und der Film dich quasi mit Sidequests oder Sachen so ablenken kann. Das finde ich worth mentioning, I don't know. Und das andere ist einmal, wollte ich bloß nochmal auf die Shots hinweisen, eben durch dieses Voyeurism und so. Und Thaddeus, hast du vorhin schon gesagt, dass der Film schon gealtert ist auf jeden Fall, beziehungsweise man merkt ihm sein Alter an. Es gibt wirklich viele Schnitte, die halt so ein bisschen sehr dumm sind einfach so. Also es ist nicht mal nur so, dass sie nicht stimmen, sondern einfach so, zum Beispiel als ihr schwindelig wird im Wald und dann fahren sie an die Klippe, weil sie ja irgendwo hin muss, wo es hell ist, gell? Dann sehen wir John aus der Beifahrerseite des Autos aussteigen und sie steht schon draußen. Und ich bin so, obviously ist sie jetzt nicht Auto gefahren, wenn es ihr schwindelig ist und es ihr schlecht geht. Das ist einfach nur so eine dumme Kleinigkeit, aber das hat mich so dann wieder rausgerissen und ich war nur so, Mann, also jetzt komm, lass ihn doch am Steuer sitzen, so, das ist kein zu großer Act. Nee, aber generell schöne Sachen, die gemacht wurden, waren halt dann so. Die erste Szene, wo er sie das erste Mal sieht im Restaurant, die finde ich halt immer so iconic, weil so alles ist rot. Mhm. Und wie du eben vorher gemeint hast, mit Weichzeichnen, es wird mit Licht gespielt. Sie hat dieses iconic grüne Kleid an. Und dann ist immer so, die Shots sind ja Frame to Frame, also durch irgendwie ein Fenster und dann ihn nochmal durch eine Tür, wie er sie beobachtet. Weißt du, es ist immer so endviele Visual Layers, die wirklich, wirklich schön gemacht sind, einfach durchdachte Shots so.
Mhm.
Genau.
Das war und auch das so. Christmas Color Scheme, ich meine.
Ja.
Madeline, every time I see you, I feel like Christmas Eve.
Er ist halt sehr stark, was Blocking angeht und einfach generell, wie er wo die Kamera zu stellen hat. Und ich finde auch ein gutes Beispiel, jetzt auch ist halt ist die erste Szene mit dem Ehemann, wo quasi die ganze Zeit damit gespielt wird, wer sitzt gerade, wer steht gerade, wie stehen sie, in welchem Verhältnis stehen sie zueinander, wer towert gerade über den anderen. Also man sieht so wirklich halt auch in der Körpersprache, beziehungsweise wo ist Jimmy gerade? Also, warte, wie heißt der im Film nochmal? Scotty.
Scotty.
Johnny. Wo ist der Johnny gerade? Ist er gerade, also weil am Anfang hat er überhaupt keinen Bock und ist ja klar, er steht, er will sich nicht hinhocken, er ist gerade fast beim Rausgehen, dann hockt er sich hin, Gavin steht über ihm, neben ihm und es ist sehr einfach klug gemacht, wie und wo sie stehen. Es ist sehr auschoreografiert, wie sie quasi durch den Raum gehen, während diese Szene halt durchgespielt wird.
Mhm. Ja. Auch so, wer was manipuliert, so ob er einen Drink will, weißt du, dann diese Aktion, das ist ja wieder die Macht und das ist schon.
Ja, total.
Ja.
Ja, ja.
Da wurde noch auf sowas geachtet.
Ja. Ja, absolut. Ich meine, ich glaube, es wird auch manchmal noch, also es wird halt eher so im Genrefilm auf sowas geachtet, oder? Weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht. Aber es auf jeden Fall so Acting, wie drückt man nonverbal was aus, und das ist schon hochspannend.
Es ist halt so Körpersprache, Filmsprache in dem Sinne, das war, ich meine, Hitchcock ist ein Meister dieser Kunst. Und man sieht es halt auch immer noch bei vielen Filmemachern, die halt in ihrem Top of the Game sind. Man ist es halt nicht mehr gewohnt heutzutage, wenn man jetzt sich viel irgendwie TV heutzutage anschaut, viel Netflix-Produktionen ist, da wird halt einfach mit Coverage gedreht und dann wird einfach so munter hin und her geschnitten zwischen, man sieht gerade die eine Person von links, dann von rechts, dann von, also da ist keine Intentionality mit, wir wollen eine ganz bestimmte wir wollen ein ganz bestimmtes Bild haben. Und hier ist es halt ganz klar, dass so im Prinzip jede Frame ist ausgesucht.
Ja.
So ist die Kamera für diesen Shot ausgedacht und so müssen die Leute stehen für diesen Shot oder was auch immer. Und es ist sehr intentional.
Man bleibt ja auch immer länger in einer Einstellung immer noch. Also ich meine, die sind ja immer ein bisschen länger gezogen als jetzt die Sachen von heutzutage. Und deswegen, glaube ich, ist es umso mehr, was passiert alles hier drin? Das,
ich meine, man war gezwungen, man konnte nicht einfach.
Klar. Aber das meine ich so, sie holen das Beste raus. So.
Genau, Ich glaube, aus Necessity erwächst dann irgendwie auch noch so eine künstlerische Innovation im Sinne von, okay, jetzt sind wir gezwungen, hier ein Set zu bauen, also lasst uns mal genau drüber nachdenken, wofür wir dieses Set verwenden. Und wenn du jetzt kein Set mehr baust, sondern das halt CG hinterher drüber legst, ist halt so, ja, okay, wir haben das jetzt geschossen, dann. Ja, lass es halt mal dahin packen. So.
Ja.
Aber gut. Früher war alles besser, aber aber eine Sache wollte ich noch sagen. Tatsächlich, dieses Vertigo ist mir vorhin, als du das erzählt hattest, Lara, mit diesem, dass es quasi später erst wiederkommt. Ich mal wieder mit meinen Subtexten und so, ne? Aber ich habe mir gedacht, vielleicht, also Vertigo bedeutet ja eigentlich nur Schwindel. Also die Höhenangst ist ja die Acrophobia. Und Vertigo, so eine ist der Verschwörungstheoretiker in mir, die schwindelerregende Romanze, quasi so, dass er Vertigo hat durch den einfach es ist, er kommt gar nicht mehr klar und fokussiert sich irgendwie nur noch darauf und es ist einfach so dieses so heftig irgendwie auf jemanden fokussiert sein, dass man auf gar nichts anderes mehr achten kann und das dann so ein einfach so dieses einem den Kopf verdreht, mehr oder weniger auf Deutsch gesagt. Und das war noch so ein Gedanke, den ich hatte. Es ist vollkommen lose und unzusammenhängend und das ist jetzt hier in diesem Podcast drin. So.
Man könnte es auch okay. so interpretieren, dass Vertigo dafür steht, wie sie sich fühlt, wenn sie ihre Flashbacks oder und Träume und so weiter hat.
Ja, ich glaube, ja, es ist einfach ein two people swooning. two people vertigoing.
Das steht in deinem nächsten Love Letter drin, oder?
Ja. You're making me
We're
feel
just two
like
people
Scotty.
Vertigoing towards each other.
Vertigo. Oh, okay. Also, wo habt ihr den Film denn in euren Listen?
Lara, genau. Kannst du schnell eine Liste mit den 100 Filmen an.
Mach mal schnell eine Liste hier. nee, aber Ted. Fangen wir doch mal an.
Jo. Also, wie gesagt, also, die Discussion war wieder sehr, sehr bereichernd. Ich glaube, dann an paar Punkte, an die ich nicht wirklich gedacht hatte, jetzt beim letzten Mal mal schauen. Aber nichtsdestotrotz ist er doch etwas schwächer in meinen Augen, wie er zuvor war. Deswegen ist er nicht allzu hoch. Also er ist schon höher in der Liste, als er jetzt hier in der offiziellen ist. Aber nicht sehr viel höher. Ich habe ihn auf Platz 70.
Krass.
Hinter Memento und über Return of the Jedi.
Okay. Hat das was mit den beiden Filmen auch zu tun? Weil irgendwie, ich sehe Parallelen.
Ja. Maybe. er hat es einfach nicht über Memento geschafft in dem Moment halt einfach. Ist halt alles so ein Snapshot von, wie ich mich
ja,
ich mein, fühle.
Aber an diesem
70,
Punkt.
Für mich fühlt er sich sehr gut an, weil die anderen Hitchcock-Filme so Rear Window und North by Northwest, die hier drauf sind, die sind für mich schon deutlich, deutlich, deutlich stärker.
Ja.
Und dementsprechend.
Was ist Psycho bei dir?
Psycho bei mir ist auf, lass mich kurz gucken, auf 35.
Oh ja. Er ist bei mir auf 34 tatsächlich. Witzig.
Ah, okay. Look at you guys.
Ja.
We're so similar.
Ich habe ihn auch relativ weit unten, also vergleichsweise weit unten. Ich habe ihn auf Platz 50 unter Alien und über Whiplash. Okay. Hat nichts mit den beiden Filmen zu tun. Ist
keine Ahnung. Whiplash ist bei mir auf 50 auch.
Es ist halt, also wenn ich es wirklich ernsthaft betreibe, so wie bei dem jetzt, ist es halt so, okay, ich setze ihn ganz unten hin und dann schiebe ich ihn nach oben. Finde ich ihn jetzt so vom Gefühl her besser als den und das ist so unglaublich schwierig. Und bei Alien ist er dann irgendwie nicht mehr drüber gekommen, weil ich dachte so, ja, nee, irgendwie fühle ich nicht so. Aber ja, gut, wir sind an einem Punkt angelangt, wo die Liste sowieso so schwierig ist zu maintainen.
Einfach so personal. Bei mir ist Alien halt einfach Platz 7 statt 49.
Ja, ich meine, es ist halt, den habe ich halt als Jugendlicher nicht gesehen.
Ja, ich auch nicht.
Also auch nicht. Ah, okay.
Alle beschuldigen mich irgendwie nach Nostalgie auch so irgendwie für Princess. Für Princess Bride habe ich auch erst als Erwachsener zum ersten Mal gesehen.
Okay.
Das ist trotzdem Nummer 1 für mich.
I'm sorry.
Als ob Nostalgie der einzige Faktor sein kann.
Ja, das ist alle. Das
Obwohl
einzige
Mononoke bei mir halt Nummer 1 ist.
Das Einzige, weswegen wir irgendwelche Filme bewerten, ist Nostalgie, sonst existiert kein anderer
genau.
Faktor.
Wie früh habe ich den gesehen? Ah, fuck. Ja. Teenage Mutant Ninja Turtles.
Ja, genau.
Live-Action-Filme, die kommen ganz weit hoch.
Das
Platz
bedeutet
1.
Nur, wir müssen warten, bis eine ganze Generation ausstirbt, dann wechselt die ganze IMDb-Liste
ja,
sich.
Genau. Ja. Dann ist auf Platz 1 ein TikTok. Alfred J. Quack wäre bei
es
mir.
Es ist halt dann einfach
eins.
Wieder The Godfather, aber halt in 80 Parts auf TikTok.
Genau.
Das ist die erste
Godfather. The Godfather in Klammer 49 out of 80. Okay, es ist natürlich wieder eine schwierige Frage, weil du nicht irgendwie 100 Filme in der Liste hast. Und nee. Aber würdest du sagen, dass er auf dem Platz 104, auf dem er aktuell ist, Lara.
Von 250.
Von 250. Das ist so, also.
Von ja. 250 Dude-Bro-Film.
Dude-Bro-Film, ja. More ist es ein Dude-Bro-igerer Film als Braveheart? Der auf Platz 79 ist.
Oh Gott. Ja, gut.
Ja.
Also ich glaube, ich wäre schon auch dabei, dass es eher ein bisschen weiter hinten ist. Mhm. Wahrscheinlich würde ich ihn tatsächlich in etwa da lassen, wo er ist. Oder vielleicht auf 90, 80 runterschieben. Mhm. Sagen wir jetzt einfach mal so, vielleicht so eine 87. Einfach nur aus dem Grund, weil ich meine, meinetwegen, also er schaut schön aus. Und das ist halt so, vom Vibe her finde ich ihn toll, weißt du? Mhm. Aber ich finde die Geschichte jetzt nicht so unglaublich spannend. Ich finde, sie ist nicht so unglaublich gut umgesetzt, dass ich mich so komplett reinversetze. Also, dass ich einfach, weißt du, wie gesagt, das habe ich am Anfang schon gesagt, ein bisschen diese Plot-Holes, ein bisschen einfach Sachen, die nicht stimmen. Wenn mich daran einfach zu viel stört, dann kann ich die Geschichte nicht so genießen. Und dann ist es auch kein so ein guter Film für mich, persönlich.
Ja.
Mhm, ja.
Genau. Aber, ja, schon was wert.
There you go, Hitchcock.
There you go. At least it's pretty.
It got vibes.
Die Vibes sind da, ja. San Francisco, ganz ehrlich, nach dem Film hätte ich schon auch Bock auf einen melancholischen, toxischen Urlaub in San Francisco.
Mit so einem Auto diese Berge runterfahren.
Ja, aber das habe ich in meinem absoluten Lieblingsfilm auch immer. Das spielt auch in San Francisco, also. Und den werden wir in dieser Reihe niemals besprechen, weil die Leute einfach...
Ja, meinen auch lieben. Nicht.
Ja, ja. Bogdanovich ist einfach nicht, nicht respektiert.
Kein Bro, Liste. Ist nicht Bro genug.
Nicht Bro genug. Peter Bogdanovich, nicht Bro genug. Okay, danke. Danke für euer Dabeisein. Danke für eure wunderschönen Beiträge und vielen Dank, liebe ZuhörerInnen, dass ihr uns zugehört habt. Wir hören uns nächstes Mal wieder, wenn wir über Double Indemnity sprechen. Und, oder? Ja, doch, das ist jetzt die Reihenfolge, auf die wir uns festgelegt haben. Das ist alles ein bisschen durcheinander gekommen. Aber ja, korrekt. Double Indemnity ist der nächste Top 250 Eintrag. Aber vorher bringen wir natürlich noch andere Sachen raus. Directed By läuft gerade. Ihr könnt alle zwei Wochen die Reviews anhören, wo wir aktuelle Filme anhören. Challenges. Hey, gebt uns doch meinen Lieblingsfilm als Challenge auf. Wie wär's damit? What's Up Doc? Peter Bogdanovich. Barbara Streisand. Peter, Gott, Brian O'Neill, glaube ich. Peter und Brian.
Peter O'Neill, Brian O'Neill. Who fucking is it?
Peter O'Neill. This is Peter O'Neill. I'm so sorry. It's Ryan. Ich beende diese Episode an dieser Stelle. Wir hören uns nächstes Mal. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Er bleibt doch so obsessed wie Scotty. Tschüss.
Wie Johnny O.
Johnny O.